Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast. Und heute ist zu Gast Professor Dr. Judith Mangelsdorf, Professorin für positive Psychologie an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport und Direktorin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Herzlich willkommen, Judith. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung, Simon.
Ja, Judith, starten wir doch mal sofort mit einer Frage. Über positive Psychologie, was ist das ganz genau jenseits von Zuckerguss, jenseits von, ich sag mal so, glücklich sein, zufrieden sein, oberflächlichem Optimismus? Worum geht's wirklich bei positiver Psychologie?
Um die Rolle der positiven Psychologie zu verstehen, ist vielleicht wichtig zu sagen, wo sie eigentlich herkommt. Ungefähr im Jahr 2000 war es, als sich Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sehr stark auf den Weg gemacht haben, zu fragen, was weiß eigentlich die Psychologie über ein gelingendes menschliches Leben? Das heißt, wie viel wissen wir darüber, wie Menschen Sinn finden, wie sie ihren Platz in der Welt finden, wie funktionierende Demokratien eigentlich aussehen oder was wir als Gesellschaft machen können, um mehr zueinander zu finden? Und die erschreckende Wahrheit war, dass die Psychologie, also das große Feld der wissenschaftlichen Forschung, 14 Mal so viel Wissen darüber hatte, was die Defizite von Menschen betrifft, also zum Beispiel, wie wir Psychopathologie diagnostizieren oder wie es zu Aggressionen kommt beispielsweise, als wir darüber wussten, was tatsächlich ein gelingendes Leben ausmacht, wie Menschen tatsächlich wertschöpfend und sinnschöpfend durchs eigene Leben gehen können, was die Rolle positiver Emotionalität besteht, aber auch, wie wir überhaupt Leben selbstwirksam gestalten können. Das heißt, das ganze Fach ist aus einem großen wissenschaftlichen Forschungsdefizit entstanden, mit der Idee zu sagen, wir brauchen genauso viel Wissen, mindestens würde ich sagen sogar, darüber, wie das Gelingende im Leben von Menschen, von Organisationen und von Gesellschaften besser zu verstehen ist, als wir eben auch brauchen, zu verstehen, woher kommen Konflikte und was ist quasi das Schwierige oder Defizitäre. Und vor diesem Hintergrund ist dann die Forschungsrichtung der positiven Psychologie entstanden, und zwar wirklich mit der großen Frage, was macht ein erfülltes und gelingendes Leben, Arbeitsleben, aber auch gesellschaftliches Miteinander aus und wie können wir das sowohl besser verstehen als auch fördern und unterstützen.
Ah, toll, finde ich wirklich fantastisch, weil da mussten wir ja. Bin ich noch da? Hörst du mich?
Ja.
Gut. Weil da mussten wir ja vorher mehr so in die Spiritualität reingehen, ne? Um das gelingende Leben zu finden, um da Rezepte oder
oder gute Tools oder Mechaniken zu finden. Das finde ich toll, dass gerade mit so um 2000, 2001 dieses Bestreben aufkam, Menschen zu helfen, glücklicher zu werden, sinnerfüllter zu werden. Finde ich ganz, ganz toll. Na, und ich würde sagen, dieses Bestreben, ne, das gab es schon an vielen Stellen vorher. Religiöse Gemeinschaften, ja. Natürlich. Aber natürlich gab es auch innerhalb zum Beispiel der Arbeits- und Organisationspsychologie oder der Sozialpsychologie oder eben auch in den großen philosophischen Fachrichtungen immer schon die Frage, wo gibt es dann die Ansätze dafür, tatsächlich Erfüllung oder Gelingen beispielsweise in den Blick zu nehmen. Aber sie waren einfach Ausnahmeerscheinungen. Denn das, was die positive Psychologie versucht, ist das quasi wirklich als einen eigenständigen Wissensbereich aufzubauen und nutzbar zu machen.
Super. Und da bist du die erste Professorin in Deutschland. Was treibt dich an? Wie bist du dazu gekommen? Und wie kommt es zu diesem Match, ne? Du und positive Psychologie?
Also ich würde sagen, als ich angefangen habe, mich mit dem Fach zu beschäftigen, hat mich vor allem eine Frage sehr bewegt. Nämlich, ich habe viele Menschen beobachtet im Nah- und Fernkreis, die mit einer unfassbaren Leidenschaft in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern tätig waren. Ob das Lehrer und Lehrerinnen waren, ob das Menschen aus dem Sozialbereich waren, ob das Menschen in der Wirtschaft waren. Und ich habe sehr früh zwei Sachen beobachtet. Nämlich zum einen, dass viele von uns mit einer unfassbaren Leidenschaft und Hingabe arbeiten und bereit sind, quasi Dinge in diese Welt zu bringen. Und ich habe gleichzeitig gesehen, wie viele daran quasi auch verzweifeln, in die Knie gehen oder nachher physisch oder psychisch erkranken. Und das ist etwas, was mich eigentlich ursprünglich in die Psychologie geführt hat. Das heißt, ich habe ja Mathematik und Musik studiert und bin mit dieser Frage unterwegs gewesen und dachte, ich fange jetzt mal an, Psychologie parallel zu studieren, um zu verstehen, was weiß denn die Psychologie über ein gesundes und erfülltes Arbeitsleben beziehungsweise Leben. Und ich habe über 5 Jahre klassische Psychologie studiert und am Ende keine Antwort auf die Frage gehabt, weil es eben wirklich keine der Hauptfokus war oder der großen Ideen der akademischen Psychologie. Und erst als ich die positive Psychologie gefunden habe, bin ich tatsächlich zu dem Punkt gekommen zu sagen, ja, das ist das, hier finde ich die Antworten auf die großen Fragen, die mich immer beschäftigt haben. Und das führte mich dann dazu, quasi nochmal positive Psychologie zu studieren und das Ganze eben auch in den deutschen Sprachraum mitzuholen, mit vielen anderen, die sich darum bemüht haben.
Ja, toll, wirklich sehr, sehr spannend. In den USA ist das ja schon, gab es das schon als Studienfach oder so als Wissenschaft und als Disziplin? Gibt es da mehr Offenheit in den USA dafür oder wie kommt es, dass die USA sich damit schon viel eher beschäftigt haben?
Das hat etwas damit zu tun, wo die Psychologie am stärksten oder durch wen die Psychologie am stärksten geprägt wurde in den unterschiedlichen Kontinenten. Das heißt, hier begann ja, also in Europa oder speziell sogar im deutschsprachigen Raum, begann die psychologische Entwicklung mit einem Namen, den wir alle kennen, nämlich Sigmund Freud. Das heißt, wir kommen aus einer zum einen stark empirisch geprägten Psychologie, natürlich dann über Wilhelm Wundt und andere große Forscher. Aber vor allem kommen wir in vielem von dem, was heute quasi so die Grundfesten der europäischen Psychologie darstellt, aus dem Denken von Sigmund Freud. Und Sigmund Freud war jemand, der als Arzt auf psychisch erkrankte Menschen geschaut hat. Das ist sein Startpunkt gewesen, die Psychologie zu verstehen und das dann quasi so zu konzeptionalisieren. Dadurch kam natürlich von vornherein ein großes Maß von Defizitorientierung und auch sozusagen klinischer Ausrichtung dazu, was, wenn man so möchte, eine Grundrichtung gelegt hat, die uns weiter davon entfernt, wirklich menschliche Potenziale und das sozusagen Gute und Gelingende und Funktionierende in den Blick zu nehmen. Demgegenüber steht eine andere Person, die wir in Europa weniger kennen, obwohl er ähnlich einflussreich war, nämlich William James. Die waren ungefähr zeitgleich tätig und William James war Harvard-Professor für Psychologie und Philosophie. Und er war derjenige, der gesagt hat, ich sehe junge Männer, die Harvard verlassen, die alle sehr gute Startbedingungen ins Leben haben. Die sind hochgebildet, sie haben alles, was man braucht, um ein gutes Leben zu führen. Und ich sehe aber einige, denen das wirklich gelingt und andere, die trotzdem, wenn man so möchte, am Leben scheitern. Und ihn interessierte die Frage, was macht denn das menschliche Potenzial? Also was sorgt dafür, dass Menschen in ihrem Evaluationsprozess wirklich in ihre Kraft und in ihr Potenzial finden? Und das legte quasi eine andere Richtung der amerikanisch geprägten Psychologie, auf der nachher später die humanistische aufbaute und vieles andere. Und das führte dazu, dass sich die Kontinente sozusagen ein Stück weit unterschiedlich entwickelten und erst im Rahmen der großen, auch wissenschaftlichen Globalisierung wirklich so eng ineinander greifen, dass wir heute mehr und mehr diese auch angloamerikanischen quasi Denkweise oder Forschungsansätze heute integrieren.
Sehr spannend. Was hat denn William James und dann auch seine Nachfolger herausgefunden? Was sind die Faktoren, so mal ganz plakativ gesprochen, für ein glückliches, sinnerfülltes Leben?
Genau, also früh, schon die ganz frühen Philosophen, begonnen mit Aristoteles zum Beispiel, haben gesagt, es gibt eigentlich zwei sich so gegenüberstehende innere Modelle eines guten Lebens. Also das heißt, es gibt einmal das sogenannte hedonistische Wohlergehen oder hedonische Wohlergehen, korrekter. Da geht es eben eher darum zu sagen, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich möglichst viel positive Erfahrungen und Erlebnisse und auch Emotionen darauf vereine und möglichst wenig der kritischen, negativen Herausfordernden. Und das geht quasi zurück bis Aristippus von Kyrene, also so ganz frühes philosophisches Denken. Und dann kam Aristoteles und sagte, das kann es doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass wir versuchen, in unserem Leben möglichst widerstandsfrei zu leben und es dann irgendwie versuchen zu genießen und hinter uns zu bringen. Und dann kam Aristoteles und sagte, es braucht etwas anderes, nämlich den guten Geist, also Eudaimonia, die Idee zu sagen, wie kann ich denn ein Leben führen, was Werte geleitet oder er hat korrekter gesagt Tugend geleitet ist, mit dem ich beitrage zum Leben anderer und mit dem ich tatsächlich einen Unterschied mache? Und wie kann ich mein Sein, also meine Stärken und das, was ich habe, zur Verfügung stellen für ein gutes Leben für alle? Und das sind tatsächlich so zwei große Ideen eines guten Lebens, die bis heute auch in der Wissenschaft sehr stark sind, zu sagen, das eine ist also die Frage danach, wie können wir möglichst viel auch positiver Erfahrung machen. Und das ist etwas, was hilfreich ist für Menschen, auch für persönliche Entwicklung, für Wachstum, für Kreativität. Also manchmal wird ja so gesagt, positive Emotionen, braucht man das? Und ja, evolutionspsychologisch haben die eine ganz zentrale Bedeutung. Und auf der anderen Seite aber die Frage von, wie kann ich beitragen? Was ist meine Form, mich in die Welt zu bringen und zur Welt selbst beizutragen? Und diese beiden großen Ansätze stehen sich quasi auch gegenüber bei deiner Frage, also diesem, was können wir denn jeweils tun dafür, dass wir ein Stück weit mehr in dieses hedonische Leben, also auch das genussvolle Leben hineinfinden, aber auch und vor allem, was können wir tun, um stärker ein Gefühl für den eigenen Sinn und meinen Platz in der Welt zu finden.
Sehr, sehr spannend. Also ich hatte auch mal irgendwo gesehen oder gelesen, dass der eigene Beitrag also ein unglaublicher Differenziator ist. Also wenn wir das Gefühl haben, wir tragen bei, dann macht das unglaublich was aus so für unser Sinnempfinden und auch für das Gelingen des Lebens. Also dass dieser Beitrag so unglaublich wichtig ist.
Genau. Und hierbei ist aber eben auch wichtig zu verstehen, dass sich Menschen darin unterscheiden, was sie unter einem guten Leben verstehen. Ne? Es gibt Menschen, die, wenn ich frage, was bedeutet ein gutes Leben für dich? Sagen, ich möchte eben vor allem glücklich sein und das ist das, was zählt. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, natürlich wollen wir zufrieden sein oder vielleicht sogar glücklich im eigenen Leben. Aber was für mich eigentlich wichtiger ist, ist möglichst ein sinnerfülltes Leben zu führen. Und das hat viel mit dem, was du sagst, zu tun. Also mit der Frage, wo habe ich das Gefühl, wichtig zu sein, und zwar nicht im Sinne von hoher Status oder Karriere oder sowas, sondern für wen bin ich wichtig im Leben? Und wo habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich mich einbringen kann in diese Welt? Und es gibt tatsächlich auch noch eine dritte Form, nämlich, also die neuer erforscht wurde, nämlich das sogenannte psychologisch reiche Leben. Das heißt, es gibt auch Menschen, die sagen, es ist für mich gar nicht so wichtig, glücklich zu sein oder unbedingt beizutragen, sondern ich möchte vor allem ganz viele verschiedene Erfahrungen machen. die können schwierig sein, die können positiv sein, die müssen nicht immer sinnvoll sein, aber ich möchte vor allem die Welt im Ganzen erleben. Und wir haben natürlich alle von allem ein bisschen, aber die meisten von uns haben eine Präferenz für ein gutes Leben. Und ja, je nachdem, wo wir sozusagen primär zu Hause sind, wenn wir unser Leben darauf ausrichten, dann erleben wir es insgesamt als erfüllt.
Sehr spannend. Also es hängt von den unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, von den Präferenzen ab, von den Werten, durch die Menschen geleitet sind. Also es gibt gar nicht diese, ich sag mal, die 5 Punkte für der positiven Psychologie. Wenn das da ist, dann ist dein Leben top. Also das gibt es gar nicht.
Natürlich haben Forschende versucht, genau das zu tun, was du. Also ja, natürlich ist man durchgegangen und hat gesagt, kann man eigentlich, also das sind erstmal diese Grundpräferenzen. Ne? Und das ist wichtig zu verstehen, weil eben auch diese Säulenmodelle, die du ansprichst, nicht für jeden Menschen und in jeder Situation und nicht jede Säule für jeden gleich gut wirksam ist, sondern weil die erste Frage ist, was ist mein Verständnis von einem guten Leben? Und was ist meine Antwort auf diese Frage? Und die brauchen wir quasi zuerst. Und dann gibt es natürlich das, was du auch angesprochen hast, zu sagen, gibt es so etwas wie häufige Zugänge zu diesem guten Leben? Wohlwissend, also deswegen warne ich immer so ein klein bisschen vor diesen vereinfachten Modellen, dass wir über sogenannte 100 Building Blocks of Happiness haben. Also dass wir über 100 Faktoren haben, von denen wir wissen, wenn die da sind, unterstützen sie Wohlergehen und wenn sie fehlen, dann unterminieren sie das. Und das wohl bekannteste Modell ist das sogenannte PERMA-Modell von Marty Seligman, der eben gesagt hat, es gibt 5 Säulen, die für viele Menschen sehr zentral sind. Das ist positive Emotionen, also ne, genieße ich das Leben immer wieder oder habe ich Momente positiver Affektivität? Dazu gehört Engagement oder Engagement im Englischen. Kenne ich meine Stärken, nutze ich sie, kann ich das wirklich mein Potenzial in diese Welt einbringen? Dann das R für Relationships, also Beziehungen, habe ich erfüllte, tiefe Beziehungen, die mich tragen? Das M für Meaning, ne, den Lebenssinn, den du schon angesprochen hast. Und das A für Accomplishment, also kann ich meine Ziele erreichen? Und das ist ein Modell, das wird eben auch viel genutzt, beispielsweise im Führungskontext oder auch für Unternehmen, um zu sagen, ah, daran kann ich mich orientieren. Wenn ich diese Form oder diese Zugänge zu einem guten Leben unterstütze, zum Beispiel als Führungskraft, aber auch wenn ich mich selber im Leben frage, habe ich die eigentlich oder wovon habe ich wie viel, kann das helfen, in ein erfüllteres Leben hineinzufinden, wohl wissend, dass eben nicht jede Säule für jede Person gleich wichtig ist.
Okay. Mhm. Ja, interessant. Sehr spannend. Jetzt frage ich mich, wo gibt es da Überschneidungen auch zur Resilienzforschung? Ich meine, wir sprechen auch sehr viel in diesen Zeiten, in Polykrisenzeiten von Resilienz. Gibt es da Überschneidungen oder sagst du, na, das sind komplett 2 unterschiedliche Felder, unterschiedliche Wissenschaften, berühren sich vielleicht, also wie stehst du dazu, zu das Verhältnis von Glücksforschung zu Resilienz? Weil das ist ja, bedeutet ja auch immer wieder aufzustehen, immer wieder stärker weiterzumachen.
Genau. Tatsächlich sind die Felder, gehören zueinander, wenn man so will. Also die Resilienzforschung sagt, positive Psychologie ist ein Teil von uns. Die Forschung der positiven Psychologie sagt, Resilienz ist ein Teil von uns. Aber in jedem Fall ist das, ne, sind beide Dinge sehr, sehr eng miteinander verwandt. Ich arbeite ja gerade an dem ersten großen Lehrbuch fürs Fach und eine der 7 Großsektionen, also sozusagen der Kernfragen der positiven Psychologie, ist genau dieses Thema, wie gehe ich mit leidvollen, herausfordernden, kritischen Erfahrungen um und was gehört eigentlich zu einer positiven Bewältigung? Und das ist vielleicht nochmal interessant, dass immer, wenn ich gefragt werde, was bedeutet dann eigentlich positiv in der positiven Psychologie, dass es die kürzeste Form, das zu verstehen, ist eigentlich, es geht um eine positive Entwicklung. Das heißt also, egal auf was oder in welcher Situation wir schauen immer aus der Frage heraus, was braucht eine gute Entwicklung, ne? In Krisenzeiten von Organisationen, von Gesellschaften. Um diese Richtung geht es uns im Angang. Und Resilienz ist insofern natürlich ein ganz zentrales Thema für uns, weil es darum geht, wie können wir in eine gute Entwicklung in schwierigen Zeiten beispielsweise steuern Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man zum Beispiel ein erfülltes Leben führt, ne, also diese Säulen, über die wir gerade gesprochen haben, dann ist das ein großer Resilienzfaktor. Das heißt, Menschen mit einem erfüllten Leben im Alltag sind viel besser in der Lage, mit schwierigen Herausforderungen umzugehen und resilient zu reagieren in solchen krisenhaften oder vielleicht auch manchmal sehr erschütternden Erfahrungsbereichen.
Ja, jetzt stelle ich mir die Frage, ich meine, du bist jetzt Professorin für positive Psychologie. Wo finden wir positive Psychologie im Coaching, im Gesundheitsmanagement? Wo stoße ich darauf?
Wir sind als Fachrichtung, sind wir ein Sonderfall, weil wir sowohl in der Grundlagenforschung zu Hause sind, also erstmal zu verstehen, was machen denn positive Emotionen und macht es eigentlich Unterschied, wenn wir von Teammeetings oder Krisenbeziehungen oder sowas zum Beispiel ausgehen, ob wir uns auch darum bemühen, dass Menschen in einem erstmal sozusagen positiv motivationalen Zustand zum Beispiel sind, bevor wir versuchen, schwierige Probleme zu lösen oder ob uns das quasi erstmal egal ist und wir dann mit den Konsequenzen leben. Das heißt also, wir sind sowohl in diesem Grundlagenanwendungsfeld zu Hause und es ist aber natürlich etwas, was so existenziell ist für quasi alle Lebensbereiche, dass eigentlich die Anwendung der positiven Psychologie inzwischen in allen Anwendungsfeldern der Psychologie zu Hause ist. Das heißt, wird stark jetzt unter Organisationsentwicklungsfragen diskutiert. Das geht stark in sowas wie Führung hinein, aber wir finden es auch in ganz vielen anderen Anwendungsfeldern wie Schule, Pädagogik, Erziehung, Therapie, Coaching, um nur einige davon zu nennen. Das heißt also, es ist inzwischen weniger eine Frage, wo finden wir es überall, bis hin zur politischen Ausrichtung ganzer Länder, sondern eher, wo ist es schon wie bekannt, ja, und wie weit etabliert.
Sehr spannend. Du hast gesagt, seit 2001, begann so diese Forschung in Deutschland, begann Forscher oder Menschen überhaupt sich mehr mit dem Sinn ihres Lebens oder mit Glück im Leben zu beschäftigen. Jetzt ist meine Frage an dich, wenn du so zurückblickst, die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre, was hat sich da getan? In der Gesellschaft leben Menschen mehr auf Stärken ausgerichtet statt auf Defizite. Ich meine, wir hatten ja eine unglaubliche Geschichte anscheinend ja auch in Europa, die defizitorientiert war, begonnen mit Freud und Nachfolgern. Hat sich da was geändert?
Ja, ich würde die Geschichte vielleicht noch ein bisschen weiter spannen. Wenn ich darf, also was wichtig zu wissen ist, mit der Jahrtausendwende hat sich dieses Fachgebiet quasi so als eigene Wissenschaftsdisziplin herausgebildet. Natürlich haben schon viel frühere Forschende, zum Beispiel der humanistischen Psychologie, so Abraham Maslow, den man ja sehr gut kennt, der hat übrigens auch den Begriff geprägt, oder Vertreter der Logotherapie oder Existenzanalyse, also Viktor Frankl, das sind keine neuen Ideen. Es ist tatsächlich eher so, dass zum ersten Mal dieses Wissen in dieser Massivität gebündelt wurde und versucht wurde, es auch noch stärker als vorher wirklich in die empirische Wissenschaft zu bringen. Und was wir sehen, ist, dass sich das Fach und das Wissen ums Fach wirklich deutlich verändert hat. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen, wir sind der am schnellsten wachsende Wissenschaftsbereich der gesamten Psychologie, also es gibt eine große Nachfrage danach und wir sehen auch, dass natürlich mehr und mehr Anwendungsfelder anfangen, das wirklich zu implementieren. Das heißt, dass es inzwischen weltweit politische Entscheidungsprozesse gibt, die danach ausgerichtet werden, nicht nur, was ist das die größte Steigerung vom Bruttoinlandsprodukt, sondern auch, wie können wir tatsächlich, also sogenannte der Wellbeing-Indexes, das heißt, welche politischen Entscheidungen führen zu der höchsten Lebensqualität der Menschen in einem Land versus nur zu fragen, was macht uns als Volkswirtschaft zum Beispiel reicher. Das heißt, wir sehen Veränderungsprozesse, auch in der Etablierung, dass immer mehr Unternehmen das mitdenken. Und man muss gleichzeitig sagen, dass die Psychologie oder die positive Psychologie hat lange sehr individualpsychologisch gedacht. Also, wie kann ich dich befähigen, ne, das eigene Leben anders und besser in die Hand zu nehmen. Und es ist erst eine Entwicklung der letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahre, wenn überhaupt, in der man viel stärker sagt, wir müssen systemisch denken. Ja? Wir müssen ganze Gesellschaften denken, nicht nur Individuen in der Gesellschaft. Oder wir müssen ganze Organisationen in ihren Strukturen und Prozessen anschauen, nicht nur einzelne Führungskräfte befähigen, wenn wir wirklich nachhaltige Veränderungsprozesse sehen wollen. Also das heißt, das Wissen ist massiv angestiegen, ja, aus dem wir schöpfen können, und auch das Wissen über, was ist funktional. Und zeitgleich sind wir immer noch in einer Entwicklung, wo es wirklich darum geht, wie können wir jetzt nicht nur auf individueller Ebene Menschen besser ins Leben bringen, sondern wie können wir wirklich gesamtgesellschaftlich oder gesamtorganisational denken, um hier einen größeren Unterschied zu machen.
Würdest du sagen, dass das Bedürfnis, glücklicher sein zu wollen, generell gestiegen ist, zumindest in Deutschland oder Europa oder in der westlichen Welt? Also wenn wir, da können wir auch schon mal auf Maslow schauen, der sagt, wenn bestimmte Bedürfnisse erreicht sind, kommt irgendwann der Wunsch nach Potenzialentfaltung. Kann man da sagen, okay, wir sind an so einer bestimmten Schwelle, wo das einfach für viele ganz wichtig wird, nicht nur durchs Leben zu kommen, bestimmte Bedürfnisse abzusichern, Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern mehr zu wollen?
Ja, ich weiß, wo du hin willst. Und das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, das wäre zu leicht. Aber ich versuche es mal zu greifen. Also Maslows Grundidee war ja zu sagen, es gibt Defizitbedürfnisse und es gibt Wachstumsbedürfnisse. Und solange die Defizitbedürfnisse sehr, sehr stark sind, ist es schwieriger. Nicht, dass sie sonst nicht da sind und später kommen, aber es ist schwieriger, wirklich in diese Wachstumsbedürfnisse hineinzukommen. Und natürlich ist die Frage von einem Leben, das nicht nur Überleben heißt, eine Frage einer Gesellschaft, der es in den Grundfesten gut genug geht, sag ich mal. Ja, das heißt also, wenn ich vor allem sehen muss, genug Geld zu verdienen, um morgen meine Kinder zu ernähren, dann ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens ziemlich konkret beantwortet. Ja, und diese Möglichkeit für den freien Geist sozusagen, ne, sich zu entfalten oder auch beizutragen, natürlich anders, als wenn ich aus dem vollen Defizit schöpfe. Das ist mit Sicherheit so. Das heißt also, dass wir uns heute als Gesellschaft die Frage nach mehr Gerechtigkeit und Füreinander und so weiter stellen können, ist auch dem geschuldet, ne, dass wir nicht in Zeiten akuten Krieges in unserem eigenen Land zum Beispiel leben. Und gleichzeitig, und das ist nochmal wichtig zu verstehen, ist ja dieses menschliche Streben nach Glück nichts, das uns jetzt sozusagen kulturell oktroyiert wurde, auch wenn es mit Sicherheit jetzt kulturell verstärkt wird, sondern etwas, was ein evolutionspsychologisch tief in uns verankertes Gut ist. Ja, und sind wir nochmal so bei der Rolle von positiven Emotionen beispielsweise. Ganz lange war klar, wofür sind negative Emotionen gut. Ne? Angst ermöglicht Überleben, Ekel macht, dass wir nichts essen, was uns potenziell umbringt. Das heißt, bei negativer Affektivität geht es ganz häufig ums Überleben. Immer wenn wir die Frage stellen nach positiven Emotionen, dann stellen wir die Frage nach Wachstum und Entwicklung. In dem Moment, wo es uns gut geht, in dem Moment, wo wir glücklich sind, verändert sich unsere Möglichkeit, mit der Welt in Kontakt zu treten, sind wir kreativer, können neue Probleme oder können neue Lösungen für alte Probleme schaffen. Das heißt, unser Denken, Fühlen und Handeln verändert sich. Und zwar in einem Maße, dass man heute wissenschaftlich bis auf Überlebenswahrscheinlichkeit zurückführen kann. Das heißt also, ganz viel unseres menschlichen Ressourcenaufbaus und unserer Weiterentwicklung des menschlichen Seins ist nur über die Erfahrung von Glück in diesem Maße möglich. Und insofern würde ich sagen, glücklich, das Streben danach, glücklich zu sein, um uns zu entwickeln, ist uns ganz sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Das, was vielleicht der Unterschied ist, ist, dass uns heute häufig suggeriert wird, dass glücklich zu sein so etwas wie ein gesellschaftliches Ideal ist und dass wem das nicht gelingt, quasi eigentlich ein Stück weit versagt hat. Und da würde ich immer sagen, das ist hochriskant, weil Glück ist das Nebenprodukt eines erfüllten Lebens, aber niemals sein Ziel.
Spannend. Judith, du hast auch geforscht zu Wachstum nach einschneidenden Lebensereignissen oder traumatischen Ereignissen. Was sind so einschneidende positive oder auch negative Lebensereignisse, die du gesehen hast? Kann man die irgendwie clustern?
Genau, also prinzipiell muss man unterscheiden, dass natürlich wir so Großereignisse anschauen können. Also ne, wir haben das vor einigen Jahren auch mal wirklich von Menschen raten lassen und zum Beispiel zu den schwersten Erfahrungen des eigenen Lebens gehört beispielsweise ne, der Tod des eigenen Kindes oder auch Partners oder Partnerin beispielsweise. Aber auch so etwas wie die Diagnose einer schweren Krankheit kann natürlich sehr lebenserschütternd sein. Und auf der anderen Seite haben wir Erfahrungen wie zum Beispiel ne, die Geburt eines Kindes oder das ist falling in love, also jemanden zu finden, der wirklich die große Liebe meines Lebens ist oder eine Antwort auf, wofür möchte ich denn in dieser Welt da sein, zu finden. Also auch das hat großes Potenzial für menschliches Wachstum. Ich finde aber immer ganz wichtig, dazu zu sagen, dass manchmal sehr kleine, vermeintlich kleine Erfahrungen auf der einen oder auf der anderen Seite ebenfalls zu großen Erschütterungen führen können. Und Erschütterungen, die uns zum einen wirklich das Leben sehr schwer machen können oder das Weiterleben sehr schwer machen können, aber auf der anderen Seite auch das größte Potenzial für menschliche Veränderung bergen.
Ja, spannend. Und wie äußern sich beschleunigte Reifeprozesse oder Reifungsprozesse? Du hattest auch dazu geforscht, wie Menschen sich dann entwickeln durch diese Lebensereignisse. Wie äußert sich das? Da bin ich mal gespannt. Also im Gegensatz zu einfach nur vielleicht ein Leben, mit dem man fertig wird oder ein Leben, mit dem man sich abgefunden hat oder was man optimiert hat oder so, ne? Woran erkennt man, dass man wirklich so einen Prozess, also einen Wachstumsprozess durchlaufen hat?
Was zentral ist, ist zu verstehen, dass es unterschiedlichste Wege gibt, sich als Mensch zu entwickeln. Und zwei der also großen, sozusagen positiven Entwicklungsrichtungen sind einmal Reifung und Wachstum. Und das ist nicht das Gleiche. Reifung ist, wenn ich beispielsweise eine neue Rolle bekleide, also ich werde Eltern oder ich werde Führungskraft oder auch, ne, ich gehe beispielsweise in Rente und plötzlich verändert sich mein Umfeld in dem, was es von mir als Mensch fordert. Naja, also plötzlich ist so ein kleiner Mensch da, der nachts um 3 sagt, so jetzt aber, und zwar egal, wie es dir geht. Und das sind die Situationen, in denen uns das Leben fordert, uns ne, an diese neue Situation anzupassen. Und jeder, der schon mal so einen größeren Sprung gemacht hat in seinem Leben, in eine neue berufliche Rolle oder eine neue private, hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass mich diese Erfahrung ein Stück weit ändert, weil ich mich an eine neue Situation adaptiere. Ich werde vielleicht zuverlässiger dadurch oder gehe tiefer in den Kontakt zum Beispiel. Und das nennen wir Reifung, weil es einfach eine strukturelle Anpassung ist ans Leben, ne? Und mit der Zeit werden wir dann zum Beispiel sozial kompatibler, die meisten von uns. Und das sind quasi ganz normale Entwicklungsprozesse, wenn man so möchte. Und von Wachstum sprechen wir in der positiven Psychologie dann, wenn es einen stark beschleunigten Entwicklungsprozess gibt, durch eine Erfahrung, die quasi so fern ist von allem, was ich bisher erlebt habe, dass ich mich nicht nur einfach adaptieren kann, sondern so ein Stück weit mich in dieser Welt quasi neu finden muss. Und also ein klassisches Beispiel ist, wenn jemand, der zum Beispiel Berufsmusiker war und sich plötzlich die Hand bricht und nicht mehr spielen kann, ja, und ein großer Teil meiner Identität oder dessen, was mich im Leben ausgemacht hat, verloren geht und ich jetzt gefordert bin, neue Antworten darauf zu finden, wer bin ich und was will ich mit meinem Leben eigentlich tun. Das sind quasi diese Situationen. Und was wir gefunden haben oder natürlich auch viele Forschende weltweit in diesem Bereich, ist, dass Menschen dann in sehr kurzer Zeit manchmal sprunghaft in Entwicklungsprozesse gehen. Ein klassisches Beispiel dafür ist eine deutlich erhöhte Wertschätzung dem Leben selbst gegenüber. Also bis hierhin bin ich einfach froh durchs Leben. Und jetzt, wo ich zum ersten Mal eine Diagnose, die auch hätte terminal enden können, hinter mich gebracht habe, wache ich jeden Morgen auf mit der Frage, es ist mir ein neuer Tag geschenkt, was will ich hier wirklich tun auf diesem Planeten? Dazu gehören ganz häufig tiefere soziale Beziehungen. Das heißt, dass Menschen viel mehr Zeit und Intensität in ihre sozialen Kontakte stecken als in Dinge, die eigentlich im Zweifelsfall nachrangig sind, wie berufliche Themen oder andere Dinge, mit denen wir vielleicht sonst unsere Zeit so zubringen. Dazu gehört auch so etwas wie mehr Sinn im Leben und manchmal auch, du hast ja vorhin das Thema Spiritualität angesprochen, ein anderes Gewahrsein dafür, dass ich Teil von etwas größerem Ganzen bin und was dann dieses größere Ganze zum Beispiel ist. Ja? Viele entwickeln ein deutlich höheres Maß im Gewahrsein und aber auch in der Nutzung ihrer eigenen Stärken. Also plötzlich habe ich eine Antwort darauf, was macht mich wirklich aus? Wer bin ich eigentlich und was will ich in diese Welt bringen? Und so gibt es quasi eine ganze Reihe von Dingen, in denen sich Menschen dann so sprunghaft verändern, weil uns das Leben einmal so erschüttert hat, dass wir uns darin wirklich quasi ein neues Haus der Identität oder unseres eigenen Lebens bauen müssen.
Sehr, sehr spannend. Würdest du sagen, dass, wenn das geschieht, dass dann auch Selbstreflexion mit im Spiel ist? Oder kommt das irgendwie automatisch? Welche Rolle hat Selbstreflexion in diesen Wachstums- oder Reifungsprozessen und auch in der positiven Psychologie?
Generell eine sehr große, denn viele Prozesse werden erst dadurch möglich oder auch erfahrbar, beziehungsweise ja für uns auch, können wir überhaupt nur darüber berichten, wenn wir ein Gewahrsein dieser Veränderung haben. Und gerade im Kontext der Wachstumsforschung ist es zum Beispiel so, wir haben ja auch unterschiedliche Faktoren untersucht, was hilft Menschen denn, wenn sie vom Leben im Guten oder im Schlechten so erschüttert wurden, in solche Wachstumsprozesse zu finden. Und einer dieser Faktoren ist beispielsweise Sinnschöpfung. Also das heißt, nicht nur zu sagen, ich habe das jetzt überlebt, sondern wirklich zumindest nach einiger Zeit, die vergangen ist, die Frage zu stellen, und wofür war es gut? Ne, was habe ich daraus gelernt? Wo finde ich mich neu in dieser Welt wieder? Und gerade diese Form von Reflexion macht einen sehr positiven Unterschied. Und hier ist aber wichtig zu unterscheiden, es gibt ja das, was wir im Englischen Rumination, also Grübeln, bezeichnen. Also warum musste mir das passieren? Ne, was habe ich falsch gemacht, damit ich heute mit einer Krebsdiagnose da sitze beispielsweise? Diese Form von Reflexion ist nicht hilfreich. Das heißt also, es ist nicht allgemein Selbstreflexion, obwohl sie ein notwendiger Teil ist, sondern es ist vor allem Selbstreflexion, die versucht, wenn man so möchte, diese innere Erschütterung, ich arbeite immer ganz gerne mit dem Bild vom inneren Erdbeben, zu einem neuen, für uns logischen Haus oder einer neuen, für uns schlüssigen Stadt, inneren Stadt zusammenzusetzen.
Spannend. Siehst du, dass Menschen dann, ich sag mal, automatisch in diese Selbstreflexion gehen? Oder brauchen sie diese inneren Erdbeben und Erschütterungen, damit das passiert? Oder siehst du vielleicht sogar auch Widerstand gegen Selbstreflexion? Jetzt muss ich mich mit mir beschäftigen. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich denke, alles davon gibt es. Also prinzipiell unterscheiden wir uns natürlich als Menschen in unserer Leidenschaft, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und prinzipiell ist dabei auch wichtig vielleicht, dass es hier auch niemals um ein Ideal geht. Das heißt also, es gibt genug Menschen, die sich leidenschaftlich gern mit sich selbst auseinandersetzen und das Epizentrum ihrer eigenen Bewegung ihres Lebens sind. Und das ist in vielen Fällen auch nicht besonders hilfreich, sowohl für das eigene Wohlergehen als auch, wenn wir Wohlergehen als etwas verstehen, was alle Menschen betrifft. Und es ist häufig hilfreicher, die Frage zu stellen, was kann ich aus dieser Bewegung für andere auch tun, als nur sozusagen mit mir selber im Kontakt zu sein. Also insofern auch hier so ein differenzierter Blick. Und natürlich ist es auch so, dass gerade wenn wir auf sehr schwere Erfahrungen schauen, es immer ein balanciertes Maß braucht von, ich setze mich mit dem eigenen Schmerz auseinander und gleichzeitig wende ich mich auch dem Leben zu. Das ist ja vielleicht eine der größten Herausforderungen. Und nicht jede innere Erschütterung braucht, dass ich mich primär mir zuwende. Und einige davon sind aber auch so groß, dass das alleine zu tun vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee ist. Also dafür ist ja beispielsweise psychotherapeutische Begleitung auch da, dass ich in einen Reflexionsprozess komme, der diese Integration ermöglicht, aber das eben nicht allein machen muss. Und insofern ist gerade so konstruktive Selbstreflexion ein großer Treiber für gute Entwicklungsprozesse und gleichzeitig nicht immer angebracht, nicht jedem allein möglich und auch nicht in jeder Situation hilfreich. Und schön finde ich dazu zum Beispiel, Marty Seligman hat mal auf die Frage, was ist das, was dir am meisten oder was jemandem am meisten hilft, der akut in der Krise ist, geantwortet, go out and help someone else. Also geh nach draußen und kümmere dich um jemand anderen, weil es eben gerade dieses manchmal auch wegzugehen vom eigenen Leid, zu merken, ich kann mich verbinden mit anderen und ich kann das Leid anderer minimieren, effektiver ist, als zu sagen, warum musste mir das passieren.
Mhm. Toll. Du forschst jetzt zu Glück und Resilienz, ist alles miteinander verbunden, haben wir gehört. Sollte es dieses Wissen auch als Schulfach geben? Achtsamkeit, Meditation, Empathie, Glück.
Also ich glaube, dass es ein Riesengeschenk wäre, wenn wir Kindern frühzeitig beibringen, wie sie wirklich tiefe Beziehungen und Freundschaften schließen können, wie Emotionsregulation funktioniert und was sie für sich und für ihre Klassenkameraden tun können, um einfach mit dieser sehr herausfordernden, unfassbar schnellen, digitalen und so ein bisschen der Natur entfremdeten Welt einen Umgang zu finden. Und ich glaube auch, wir müssen das, wenn wir nicht weiter zugucken wollen, wie immer mehr Kinder frühzeitig psychisch erkranken. Und gleichzeitig, also es gibt ja das Schulfach Glück in Deutschland, und gleichzeitig würde ich immer in Frage stellen, ob es ein einzelnes Schulfach sein kann und sollte oder ob das unsere beste Antwort ist. Oder ob es nicht darum ginge, dass wir versuchen, Schule zu denken. Dass wir die Frage stellen, müssten Kinder sich nicht jeden Tag in der Schule ausreichend bewegen? Und zwar dementsprechend, wie wir physisch aufgestellt sind im Leben. Müsste nicht Schule so gedacht werden, dass wir uns Gedanken darum machen, wie schaffen wir wirklich gute Beziehungen? Und wie vermitteln wir so etwas, wie das funktioniert? Und zwar nicht nur im Rahmen eines einzelnen Unterrichtsfaches, sondern wirklich im Gesamtsystem Schule. Und insofern, also ich bin eine große Vertreterin davon zu sagen, wir sollten das in der Schule vermitteln, auch gerade weil die Kinder, die das am allermeisten brauchen, im Allgemeinen kein Elternhaus haben, was das könnte. Und das ist ja sozusagen die Kinder, die sowieso gut aufgestellt sind und Eltern haben, die das können, die bräuchten es weniger als die, die wirklich auch Gewalt und Vernachlässigung und emotionale Vernachlässigung beispielsweise erleben. Und gleichzeitig denke ich, es braucht ganzheitlichere Antworten in der Schule als einzelne hoch engagierte Lehrer oder einzelne sehr privilegierte Schulen, die das Schulfach Glück bei sich beherbergen.
Mhm, ja. Jetzt haben wir Glück so als Kontrast zu Leid oder Schmerz. Warum, da aus deiner Forschungsperspektive heraus, warum wachsen oder reifen die meisten Menschen durch Leid am meisten? Und nicht durch Glück?
Das ist eine schöne Frage und die Antwort heißt, das ist gar nicht so. Also eine unserer ganz großen Forschungsfragen, und das ist total schön, dass du das fragst, weil ich glaube, allermeisten Menschen haben dieses Gefühl. Und eine unserer größten Forschungsfragen war, dass Growth requires suffering, also braucht Wachstum das Erleben von Leid. Sind gerade die Momente, wo wir am meisten herausgefordert sind vom Leben, die uns in diese sozusagen beschleunigten Entwicklungsprozesse führen. Und die Antwort heißt, und das haben wir in einer der größten weltweiten Längsschnittstudien oder meta-analytischen Längsschnittstudien untersucht, das Potenzial für menschliches Wachstum nach einschneidend positiven und negativen Erlebnissen ist gleich hoch. Es ist also quasi gar nicht so sehr die Valenz des Ereignisses, also ob ich was ganz Schlimmes oder ganz Wunderbares erlebe, die darüber entscheidet, sondern es ist vor allem, dass ich eine Erfahrung mache, die so fern meiner bisherigen Lebens- und Erlebenswirklichkeit liegt, dass ich substanziell herausgefordert bin, Antworten darauf zu finden, wie ich diese neue Erfahrung integriere. Und das kann auch sein, wenn ich mich für einen vollkommen, also nicht würdigen Menschen sozusagen erachte. Und plötzlich kommt da jemand, der mich offensichtlich aufrichtig und aus ganzem Herzen liebt. Das kann mich genauso, ne, wirklich herausfordern in meinem menschlichen Sein, wie wenn ich die Erfahrung von Missbrauch oder Gewalt mache. Und insofern ist die gute Nachricht, man braucht keine existenziellen Traumata, um Wachstum zu erleben, sondern eher wirklich eine sehr bewusste Auseinandersetzung mit dem, was mir das Leben anträgt, was dazu führt, dass ich in diese Veränderungsprozesse gehen kann.
Ah, spannend. Sehr, sehr spannend. Da legt sich bei mir so ein Schalter um, weil ich bisher auch davon ausgegangen war, dass es das Leid war oder die schwierigen Krisenzeiten, die das größte Wachstum ermöglichen. Ganz toll, finde ich super. Kommen wir aber noch mal kurz auf so schwierige Situationen, auf Krisen zurück. Was unterscheidet Menschen, die daran zerbrechen an so schwierigen, krisenhaften Situationen und Menschen, die weitergehen und daran wachsen, gestärkt daraus hervorgehen? Ich meine, wir haben das in der Resilienzforschung. Aber was siehst du mit deinem Blick als Glücksforscherin?
Genau, ich würde gerne, also so, du hast schon die Brücke geschlagen, Resilienzforschung. Es gibt drei Dinge, die Menschen generell unterstützen. Also es gibt mehr, aber es gibt so drei ganz zentrale, die Menschen generell daran unterstützen, in Wachstum zu finden. Und bevor ich die drei teile, so der Hinweis darauf, dass es nicht, ne, es gibt nicht die Menschen, das haben wir lange gedacht, ne, so wie es ja zum Teil manchmal so auch in der Resilienzforschung die Idee gibt von, es gibt so etwas wie resiliente Personen, sondern es ist immer eine Wechselwirkung zwischen Situation und Person. Das heißt, ne, manchmal gelingt es mir, auf eine sehr schwierige Situation zu reagieren und resilient zu bleiben. Manchmal gelingt mir das nicht. Und interessanterweise sind Resilienz und Wachstum gehen sehr selten Hand in Hand. Das heißt, wenn es mir gelingt, resilient durch eine Situation zu gehen, also hochfunktional zu bleiben, mich schnell zu adaptieren, wenig massive Erschütterung zu erleben, dann erlebe ich im Allgemeinen kein Wachstum danach, ne, sondern habe die Situation gut bewältigt. Versus, dass wenn ich, ne, quasi nicht einfach weitergehen kann, das, was du meintest, ne, sondern wirklich so substanziell erschüttert werde, dann ist das sowohl die Möglichkeit, dass mich das wirklich, ne, zum Beispiel auch in Richtung von einer posttraumatischen Belastungsstörung treibt, als auch in Richtung von Wachstum. Also das ist erstmal wichtig zu unterscheiden, dass es sowohl, ne, ein dynamischer Prozess ist, der einfach nicht immer, ich kann nicht sagen, ich bin die, die immer wächst sozusagen, sondern, ne, das ist wirklich von der Situation abhängig und dass es eine sehr dynamische Entwicklung ist. Und gleichzeitig gibt es Faktoren, die es wahrscheinlicher machen. Ja? Und der allerstärkste davon sind tiefe soziale Beziehungen. Also Menschen, die durch sehr herausfordernde Situationen gehen, aber andere an ihrer Seite haben, ob privat oder professionell, die mit ihnen gehen und helfen quasi, diese Situation zu verarbeiten, zu bearbeiten, die emotional da sind, die uns Halt geben. Das ist nicht nur einer der größten Resilienzfaktoren, das ist auch einer der größten Faktoren für posttraumatisches Wachstum zum Beispiel. Das Zweite ist, und das ist ein bisschen kontraintuitiv, gerade wenn wir über Krisen sprechen, die Anwesenheit positiver Emotionen. Das heißt also, auch in sehr herausfordernden Situationen, zumindest punktuell immer wieder auftauchen zu können, zu sagen, okay, hier kann ich, ne, ich kann den Kato in der Sonne genießen, ich kann auch mal mit Freunden lachen, auch wenn es vielleicht Galgenhumor ist, während wir zusammen im Krankenhaus sitzen. Aber diese kurzen Momente positiver Affektivität sorgen dafür, dass wir anders verarbeiten können. Und dass wir dadurch quasi eine größere Chance haben, auch in so etwas wie Wachstumsprozesse zu gehen. Und der letzte, über den wir vorhin kurz gesprochen haben, nämlich das Thema Sinnstiftung. Also das heißt, wir sehen bei Menschen, die zu posttraumatischem Wachstum dann zum Beispiel neigen, dass sie in der Lage sind, auch aus den schweren Erfahrungen Sinn zu schöpfen. Und zwar entweder, indem sie es tatsächlich ins eigene Lebensnarrativ integrieren, im Sinne von, ich bin heute viel bewusster dem eigenen Leben gegenüber oder habe neue Prioritäten, neue Werte beispielsweise. Oder selbst wenn ich sage, für mich war es wirklich einfach nur furchtbar und es hat zu nichts beigetragen, außer zu meinem Leid, dass es ihnen gelingt, das nutzbar für andere zu machen. Also zum Beispiel, indem sie dann sich ehrenamtlich engagieren in einem ähnlichen Feld oder indem sie dann für andere anders da sein können und darüber Sinn schöpfen aus dem Gewesenen. Und wenn alle drei Dinge zusammenkommen, dann sehen wir sehr häufig, dass Menschen in Richtung von Wachstumsprozessen tendieren.
Mhm. Sehr spannend. Jetzt leben wir in einer Zeit von Multikrisen. Wie siehst du, hat sich die Gesellschaft seit Covid verändert? Wie bewältigen Menschen diese Krisen?
Ich muss schmunzeln, weil tatsächlich immer einer der Sätze, mit denen ich gerne im Moment Vorträge und so weiter über das Thema beginne, ist zu sagen, wir leben heute nicht in einer krisenhaften Zeit. Und dann gucken immer alle erst, Schuppchen. Und tatsächlich finde ich das aber einen wichtigen Teil zu verstehen, ne? Wenn wir unsere Großeltern 1905 gefragt hätten, wenn wir unsere Großeltern 1950 gefragt hätten, wenn wir unsere Eltern 1960 gefragt hätten, die hätten uns andere Geschichten erzählt von, was es bedeutet, in einer krisenhaften Zeit zu leben. Und ohne klein zu reden, wird Kriege, gesellschaftliche Polarisation und eine massiv drohende Klimakrise gibt, die im Raum steht, finde ich es sehr wichtig, dass wir nicht in ein Narrativ fallen, in dem wir das Gefühl haben, uns geht es so viel schlechter als allen vorher, weil das ist nicht die reale Situation. Und nicht hier, wo wir leben. Und der Unterschied hier ist vor allem deswegen so zentral, weil das natürlich stark getrieben ist durch Media, also mediale Abdeckung, ne? Was wird uns erzählt, durch Social Media, auch durch Nachrichtenberichterstattung, die ja nicht versucht, ein differenziertes Bild zu malen, sondern die versucht, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das heißt also, wichtig ist erstmal, dass wir, wenn wir uns wirklich Forschungsarbeiten anschauen, die über die letzten 200 Jahre fragen, wie steht es um Kindersterblichkeit, Alphabetisierungsrate, selbst Demokratien weltweit, ne? Also wie viele Menschen leben weltweit in Demokratien, dann sehen wir bei fast allen diesen Indikatoren von gesellschaftlicher Entwicklung in großen Teilen eine sehr positive Tendenz über die letzten Jahrzehnte. Und das würde ich gerne vorneweg würdigen. Bevor wir auf die kritischen Geschichten, die wir natürlich auch sehen, schauen, nämlich zu wissen, zu sagen, ja, es gibt kriegerische Auseinandersetzungen, aber die sind deutlich seltener geworden, als das zum Beispiel in der Mitte des letzten Jahrhunderts der Fall war. Und Gleiches gilt auch für ganz viele andere Indikatoren eines guten Lebens. Ne? Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir, und da gibt es tolle Daten, zum Beispiel aus dem World Happiness Report, also der weltweit größten Erhebung menschlichen Wohlergehens über alle Länder hinweg, dass wir natürlich Dinge sehen, die uns auch beunruhigen. Und ich würde sagen, der zentralste davon ist die Zunahme gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und zwar primär in einem Zugang zum guten Leben. Also die Forschenden des World Happiness Reports haben schon vor 15 Jahren ungefähr gewarnt und gesagt, wir sehen gerade, dass die Spaltung innerhalb einer Gesellschaft, also zum Beispiel wir innerhalb Deutschlands, auseinandergeht, in dem, wie viele Menschen auf einer Skala von 0 bis 10 sagen, mein Leben ist eigentlich total gut, ich bin irgendwie bei 7,5, 8,5 oder so, und denen, die sagen, ich führe im gleichen Land ein Leben, mit dem ich eigentlich nicht zufrieden werden kann. Und das ist ganz interessant, dass sozusagen große gesellschaftliche Probleme sind weniger darauf zu hausen, wenn es uns allen schlecht geht oder wenn es uns allen gut geht, sondern ganz viel von dem, auch was wir jetzt an politischer Polarisation erleben, kommt aus diesem Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich und damit vor allem in der Lebenszufriedenheit, weil ich sehe, in meinem Land könnte man wirklich ein total gutes Leben führen, aber ich werde zum Beispiel politisch nicht gesehen oder ausgeschlossen oder bin nicht wichtig. Und dass dieses Auseinandergehen der großen gesellschaftlichen Schere ist quasi eines der Hauptübel hinter ganz vielen der kritischen politischen Entwicklung, die wir jetzt sehen. Ja, und eigentlich ist das, was wir jetzt sozusagen deutlich mehr bräuchten, wirklich die Frage nach mehr sozialer und gesellschaftlicher Gerechtigkeit zu stellen, wenn wir wollen, ne, dass die Gesellschaft wieder aufeinander zustatt voneinander wegläuft.
Spannend. Ich habe meine letzte Frage jetzt für dich, Judith. Was wünschst du dir für die Zukunft oder was möchtest du als Message weitergeben?
Vielleicht etwas, was sehr in die Richtung geht dessen, was wir gerade besprochen haben. Wenn wir uns anschauen, also wir hatten ja heute oft die Resilienzforschung mit im Raum, ne, und andere Bereiche, wenn wir fragen, was ist eigentlich die stärkste Quelle eines erfüllten Lebens? Ne? Was hilft eigentlich Menschen am meisten durch Krisenzeiten gut zu kommen? Was ist der größte Faktor, der Resilienz unterstützt? Dann landen wir immer wieder bei dem von echten, tragenden, tiefen Beziehungen. Kann ich ohne ein hohes Maß positiver Affektivität leben? Jo, wie wir in Fachsprache sagen. Ist es möglich, keine so richtig gute Antwort auf den eigenen Lebenssinn zu haben oder die eigenen Stärken vielleicht weniger zu kennen und trotzdem ein gutes Leben zu führen? Und die Antwort würde im Allgemeinen heißen, ja, das sind alles Faktoren, aber ich kann auch relativ gut durchs Leben gehen, wenn ich vielleicht dieses Bewusstsein nicht habe. Das eine, was eigentlich für wirklich die allermeisten Menschen der zentralste Punkt ist, ist wirklich erfüllte Beziehung. Am Arbeitsplatz, im Privatleben, ne, was auch immer das heißt. Und gesellschaftlich ist es genauso. Das heißt, ne, mehr Geld hilft vielleicht beim nächsten Urlaub, aber wenn andere Menschen deutlich weniger Geld zur Verfügung haben, dann kann ich mir vielleicht einen schönen Urlaub leisten, aber lebe in einer Gesellschaft, bei der ich mich nicht mehr wohlfühle, wenn ich in die öffentlichen Verkehrsmittel steige. Und insofern ist, glaube ich, so die zentralste Botschaft zu sagen, das Wertvollste, was wir für unser eigenes Leben im Kleinen, aber auch für ganze Organisationen oder Gesellschaften tun können, ist zu fragen, wie kommen wir in ein erfüllteres und tieferes Miteinander, was uns alle besser durchs Leben trägt.
Toll. Starke Botschaft am Ende. Vielen lieben Dank. Judith, danke für die Einblicke in die positive Psychologie und für deine Zeit und auch für das Eintauchen in deine Forschung. Ganz großes Dankeschön.
Sehr, sehr gern.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.